Herzlich willkommen im Filmclub-Podcast. Heute wieder zurück, Carsten. Hallo, Carsten.
Ja, hallo. Herzlich willkommen, das ist das Falsche. Also vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich mal wieder dabei sein kann, lieber Jesse. Und ich freue mich drauf.
Ja, schön. Mir ist aufgefallen, der letzte Film, den du mitgebracht hattest, Oh Brother, Where Art Thou, war auch ein US-Historienfilm.
Ja.
Und jetzt heute besprechen wir Der mit dem Wolf tanzt. Warum hast du uns diesen Film mitgebracht?
Ja, das ist, glaube ich, eher sozusagen Zufall, dass es jetzt zwei Filme sind, die sozusagen diesen Hintergrund haben. Also ich finde der Oh Brother, Where Art Thou auch und auch Der mit dem Wolf tanzt sind für mich beides fantastische Filme. Ich war irgendwie kürzlich mal wieder auf den Film gestoßen und da habe ich mich wieder erinnert, wie toll der eigentlich ist. Und deswegen habe ich gesagt, lass uns doch mal darüber sprechen.
Ja, da freuen wir uns auch drauf. Für die Zuhörerinnen, wenn ihr auch mal einen Film mitbringen wollt, ihr könnt uns finden auf Instagram @filmclub_podcast oder ihr schreibt einfach eine E-Mail an info@filmclub-podcast.de und schlagt einfach einen Film vor. So einfach ist es. Aber jetzt lasst uns vielleicht zum Film kommen. Willst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, was passiert hier?
Ja, das ist, glaube ich, schwieriger, als sich das vielleicht anhört, so einen Film mal kurz zusammenzufassen, denn das Ding ist echt, da passiert eine ganze Menge. Das ist auch ein großer, glaube ich, einer der großen Filme der letzten, ja, würde ich mal sagen, 30 Jahre, 30, vielleicht 40 Jahre sogar, ist ja ein Welterfolg gewesen. Da gibt es einen Lieutenant John Dunbar, der gespielt wird von Kevin Costner, der, glaube ich, ganz am Anfang des Films dem droht, dass er sein Bein verliert, weil er im amerikanischen Bürgerkrieg irgendwie angeschossen wird und dann eigentlich beabsichtigt, sich umzubringen mit so einer halsbrecherischen Aktion. Und das sieht ein Offizier, also er ist selber auch Offizier, irgendwie ein Colonel oder so, sieht das dann, er überlebt auch diesen eigentlich praktischen Selbstmordversuch, den er unternimmt. Und dann sagt der Colonel, so, jetzt gehen wir mal hier zu meinem Leibarzt oder geh da mal hin. Und der hilft dann sozusagen und sorgt dafür, dass das Bein eben doch zum Glück nicht abgenommen werden muss. Und im Nachgang dazu lässt sich dann John Dunbar versetzen in einen ganz entlegenen Posten im Westen, weil er den Westen kennenlernen will. Und aufgrund verschiedener Umstände, nicht wird dafür gesorgt, zum Teil auch, aber es ist jedenfalls so, dass niemand mehr am Ende weiß, dass er auf diesem Posten ist. Also er ist da mehr oder weniger auf sich allein gestellt und findet einen Posten vor, der auch verlassen ist. Und beginnt dann diesen Posten auf Vordermann zu bringen. Und hat dann auch Berührungen, ganz, ganz zarte sozusagen am Anfang erst, ganz vorsichtige mit Indianern oder mit Einheimischen. Ich weiß nicht, wie jetzt eigentlich ehrlich gesagt politisch korrekt das ausgesprochen werden müsste. Ich würde es jetzt Indianer nennen.
Ich glaube, es sind Lakota. Ich
würde Lakota sagen, oder Sioux.
Ja, ich glaube, Lakota gehören dazu. Also ist
sagen okay. Wir,
ja.
Und genau, also diese Beziehung, das ist eigentlich der Mittelpunkt des Films. Also wie sich praktisch diese Beziehung von ganz vorsichtigen Abtasten hin zu einer echten tiefen Freundschaft entwickelt. Und da steckt ja auch eine ganz interessante Metaebene sozusagen drin, die ich ehrlicherweise sogar schon am Anfang eigentlich in dieser Kriegsszene, die diesen ganzen Irrsinn von kriegerischen Auseinandersetzungen eigentlich, finde ich, gut deutlich macht, weil die Jungs, die sich da gegenüber sitzen, die könnten im Grunde auch, würden die gern Bier miteinander trinken und irgendwelche Menschen politisch haben entschieden, die müssen jetzt aufeinander schießen. Also es ist einfach völlig absurd, ja. Und ist, glaube ich, der Mittelpunkt des, oder was heißt, glaube ich, weiß ich, der Mittelpunkt des Films, diese entstehende Beziehung sozusagen erst überzeugten amerikanischen Offiziers Dunbar mit den
ich habe Lakota mir aufgeschrieben.
Lakota, okay, dann sagen wir jetzt auch Lakota.
Also wir können ja generell mal als Disclaimer, dass uns das furchtbar leid tut, wenn wir hier irgendwelche Namen falsch aussprechen. Wir geben unser Bestes.
Genau. Ja. So, und da ist dann natürlich auch eine Love-Story dabei, am Ende ist alles ganz dramatisch. Also ich finde immer, wer am Ende des Films nicht wenigstens eine kleine Träne im Auge hat, der ist eigentlich kein Mensch. Der Film ist einfach vorne bis hinten toll. Ich finde den fantastisch. Ich habe Es gibt eine 3-Stunden- und eine 4-Stunden-Version. Ich habe jetzt jüngst nochmal die 3-Stunden-Version geguckt und die ist auch toll. Und ein letzter Satz vielleicht noch, was ich an dem Film auch einfach also unfassbar gut finde, ist die Filmmusik. Also ja. Weil die praktisch perfekt den visuellen Eindruck, den man hat, von dieser weiten Landschaft unterstreicht. Also ich meine, wenn man diese Musik hört, dann sieht man ja förmlich diese Landschaften vor sich, die dieser Film so toll auch darstellt. Und ja, all das zusammen, das Gesamtpaket macht das eigentlich für mich zu einem ganz toll orchestrierten Kunstwerk.
Ja.
Obwohl er natürlich ein bisschen cheesy ist, ne? Also an der einen oder anderen Stelle muss man auch, glaube ich, ist halt so, es gehört dazu, ist eine Hollywood-Produktion. Aber der hat auch mit vielen sozusagen Western-Traditionen gebrochen, deswegen war der vielleicht auch so erfolgreich. Können wir vielleicht gleich noch kurz drüber sprechen.
Ja, tatsächlich der erfolgreichste Western aller Zeiten.
Ist das so? Okay, das wusste ich nicht mal.
Und was ich auch ganz lustig fand, als ich gelesen habe, weil du gerade gesagt hast, diese Romance, das war so ein erstes Beispiel von so, wie würden wir es beschreiben, so ein Marketing, das sich sehr an die Zielgruppen gerichtet hat. Also es gab sagen einen Trailer, der sehr für Männer orientiert war, der sehr auf die Action-Szenen fokussiert war und einen, der auf Frauen fokussiert war, die liefen in einem anderen Programm, die sehr auf die Romantik bezogen war. Also fand ich sehr interessant, wie das ja damals so angefangen hat. Heute würde man wahrscheinlich sagen, der Algorithmus spuckt einem eh nur aus, was maßgeschneidert für einen passt.
Ja.
Aber damals war das sozusagen so ein erster Versuch, in die Richtung was zu unternehmen.
Ja, okay, nee, das war mir noch gar nicht klar. Steckt, wie gesagt, eine ganze Menge drin. Die Story ist, hat verschiedene Schichten, verschiedene Ebenen und Wendungen. Und ich glaube, das ist, wie mir gestern nochmal aufgefallen ist, habe ich gestern den Film nochmal geguckt, dass sozusagen das Konstrukt dieser Story, das gibt es auch in mehreren Filmen. Also zum Beispiel, kennst du den Film Avatar? Der ist praktisch genau das Gleiche, ne?
Ja.
Und
da habe ich lustigerweise dazu was. Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, Slavoj Žižek, der ist so ein Philosoph, der sich öfter zu so Film äußert und seine Philosophie sozusagen versucht, in so Filmen vorzubringen. Und der hat eben, er hat es auch beschrieben, die Tradition von diesem weißen Helden, der sozusagen seine Liebe unter den Barbaren finden möchte. So. Und da gibt's, also er hat als Avatar als Beispiel genannt, aber es gibt eine ganze Reihe von Filmen, die sagen, diesem Beispiel folgen.
Ja, ja, genau. Also ist nicht unbekannt und trotzdem ist das einfach sauber gemacht, würde ich mal sagen. Also der Film ist einfach, ja, der stimmt, der ist einfach schön, schönes Kunstwerk und wie gesagt, deswegen habe ich den empfohlen und habe mich auch gestern wieder einfach gefreut, obwohl ich den ja schon ein paar Mal gesehen habe, den nochmal anzugucken. Also der wird, ich glaube, den wird man auch noch in 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren wahrscheinlich gucken. Das ist einfach ein Meisterwerk.
Ja.
Und was auch interessant ist, sozusagen die Story, wie der Film entstanden ist.
Ja.
Also was Kevin Costner auch sozusagen ein Risiko auf sich genommen hat, weil er das Ding unbedingt machen wollte.
Das ist echt eine Wahnsinnsgeschichte. Willst du vielleicht mal anfangen? Ich kann da
ja, also der ist, glaube ich, zu allen möglichen Hollywood-Studios gegangen mit dem Stoff und keiner wollte es machen.
Nee, vor allem, also ein großer Einwand war, ich glaube, also ich habe den Film in der englischen Version jetzt gesehen und ich glaube, nur 25% oder so sind tatsächlich auf Englisch und ansonsten wurden halt versucht, halt sagen, das so originalgetreu und historisch korrekt wie möglich darzustellen. Ich hatte aber auch gelesen, da gibt es tatsächlich dann auch wiederum Kritik daran, also es hat nicht immer komplett funktioniert, aber die meisten Hollywood-Studios haben halt gesagt, machen wir nicht, wir machen den Film halt nur auf Englisch.
Was so ist da? Ja, der bricht ja sowieso mit, habe ich vorhin schon angesprochen, mit der einen oder anderen Tradition, also was bis dato, glaube ich, viele Western-Produktionen hatten, also vielleicht nicht mehr unbedingt Ende der 80er, Anfang der 90er, aber diese klassischen Western, die man so kennt, irgendwie aus den 60ern oder so, da war irgendwie alles sauber, ne? Die Weißen waren irgendwie die Guten.
Ja.
So ist das ja hier nicht, sondern das ist ja viel, diese ganze Komplexität wird ja gut erzählt und es ist schmutzig, es ist teilweise auch nicht schön es ist nicht irgendwie sozusagen Stereotypen werden auch, glaube ich, bedient, aber nicht so sehr wie in den alten Western, die man bis dato so kannte. Aber nochmal einen Schritt zurück, also warum ist diese Geschichte hinter dem Film so interessant? Ja, weil Kevin Costner einfach wahnsinnig viel investiert hat, damit das Ding fliegen kann, damit er diese Produktion gestemmt kriegt. Ich glaube, er hat auch selber da eine Produktionsfirma gegründet, irgendwas mit Tick Productions, Tip, irgendwas, ich weiß gerade nicht mehr, wie die hieß. Also das ist seine Produktionsfirma, die er gegründet hat, damit der Film produziert werden kann, wenn ich es richtig erinnere.
Also ich weiß, die Hälfte von dem Budget, die erste Produktionsfirma, die er dann gefunden hat, die kam tatsächlich aus England. Okay. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum es diese zwei Versionen gibt. Sagen diese lange Version, die ist gedacht gewesen ursprünglich für den europäischen Markt. Dem amerikanischen Markt haben wir es wohl nicht zugetraut. Und dann haben die aber einfach begonnen. Und ohne sozusagen die volle Finanzierung zu haben.
Okay.
Und am Ende hat der Film auch mehr gekostet. Also ich habe jetzt nicht das Zwei-Quellen-Prinzip hier angewandt. Das kann ich vielleicht sagen. Das ist kein journalistisches Erzeugnis hier. Aber ansonsten, und er hat dann aber tatsächlich am Ende auch, ist er mit seinem Gehalt da dann auch reingegangen. Ja, genau, also er hat sagen, diese Wette ist er eingegangen. Und man muss sich das mal vorstellen, ne? Das war sozusagen die Hochzeit von seinem Schaffen, in der er das so gemacht hat und versucht so mit aller Gewalt umzusetzen.
Ja, wobei ich glaube, das war auch schon, das war ja 89, 90, 91 in dem Dreh, ne? 91, glaube ich, in Deutschland gelaufen, 90 wahrscheinlich, wann ist es gedreht worden? 90 gedreht worden?
Ich würde sagen auch, dass 90 veröffentlicht wurde. Es ist tatsächlich zeitgleich veröffentlicht worden, glaube ich, mit Goodfellas.
Ach ja, ist auch ein
super Film. Aber dann hat Goodfellas hat nicht den Oscar gewonnen, sondern 91, denke ich, hat er den Oscar gewonnen dafür.
Also ich wollte nur sagen, damals Kevin Costner, der war damals, glaube ich, schon sozusagen ein bekannter Schauspieler, aber zum richtigen Weltstar ist er erst damit geworden. Also ich glaube, das Risiko war schon beträchtlich, was er da eingegangen ist. Und danach kam er dann auch direkt danach, glaube ich, auch ein Welterfolg, Bodyguard oder The Bodyguard auf Englisch, in der englischen Fassung. Ich glaube danach, ja gut, ich will jetzt nicht sagen, ging es bergab, aber mit diesen Welterfolgen, das waren dann die beiden, aber ich meine, also wenn man sagen kann, der mit dem Wolf tanzt und Bodyguard gemacht, also das sind ja schon wirklich gigantische Erfolge gewesen.
Ja.
So kam das jedenfalls, warum ich den Film interessant fand. Einerseits die Story an sich, die vor allem die Musik auch dazu und die Story hinter der Story, wenn man so will.
Ja, aber ich glaube, also ich habe tatsächlich auch einen Artikel gelesen, sagen, warum hat dann Costa nach den 90er Jahren nicht mehr diese Karriere gemacht, die man vielleicht erwartet hätte von so einem Star, wie er damals war, und ist er nicht einen ähnlichen Weg gegangen wie vielleicht ein Tom Cruise oder so. Und da muss man sagen, dann die Theorie, die in diesem Text da vorgebracht wurde, ich glaube, das war auf Little White Lies, ich kann es jetzt aber nicht genau sagen, war so mehr oder weniger, dass er einfach auch diese 90er Jahre so super verkörpert hat, so was so Stoisches, aber auch bescheiden. Und meistens guckt er halt irgendwo hinter dem Horizont, ne? Also schon so ein bisschen so ein etwas nachdenklicherer Cowboy vielleicht, ja?
Ja, vielleicht, könnte
und,
sein.
Und ich meine, so die Anfang 2000er und gerade vielleicht so als Gegenstück, so Tom Cruise, ist natürlich so ein bisschen schriller, noch ein bisschen mehr Action, ein bisschen, ja, so mehr sagen, oder George Clooney oder so, ne, sind auch noch ein bisschen charmanter, ein bisschen
ja, gut,
mehr, also von daher ist, ich würde sagen, es passt einfach vielleicht auch zu der Zeit, die 90er Jahre, wenn das einfach so ein Held der 90er Jahre.
Kann sein, aber das, so kann man das vielleicht jetzt ex post, wenn man so will, erzählen. Es kann aber auch viel simpler sein, nämlich der hatte einfach mit, vor allem mit einem Film, ziemlichen Misserfolg.
Ja.
Nach der mit dem Wolf-Tanz, wo, glaube ich, alle erwartet haben, der muss jetzt, das geht jetzt so weiter.
Ja.
Und Bodyguard kam dann ja Waterworld. Der Film war, wie ich jetzt auch gelernt habe, glaube ich, also so an den Kinokassen oder sozusagen, was das Finanzielle angeht, gar nicht so ein krasser Erfolg, wie immer, Misserfolg, wie immer alle denken. Aber der war doch, glaube ich, so vom Inhalt her nicht unbedingt das, was man erwartet hat. Ne? Also,
ja.
Und das war aber nicht mal das Thema. Danach hat er, glaube ich, noch mal den Film The Postman, heißt er.
Der hat, glaube ich, auch selber Regie geführt, glaube
ich. Ja, genau. Und da haben eben auch wieder alle gedacht, jetzt kommt ein absoluter Knaller oder das gehofft. Und ich meine, diese Hoffnung war ja im Grunde, wenn man so vorliegt, auch irgendwie berechtigt. Und The Postman war wohl, also der wurde ja verrissen.
Ne? Ja.
Hat katastrophale an der Kasse überhaupt nicht funktioniert, also katastrophale Einspielergebnisse. Und auch inhaltlich war es überhaupt nicht das, was der Kinogänger praktisch, die Kinogängerin erwartet hat. So, und danach kam dann nichts mehr. Also es kann auch einfach stumpf Zufall gewesen sein.
Ne? Ja, ich dachte auch manchmal, ehrlich gesagt.
Also, dass er jetzt nicht so erfolgreich war, wie zum Beispiel in Tom Cruise im Nachgang dann nochmal.
Klar, und ich meine, also, ich habe mir das auch aufgeschrieben, weil ich muss sagen, ich bin immer so etwas skeptisch, wenn Regisseure selber die Hauptrolle spielen. Und ich musste jetzt sofort denken an The Happy Prince, Rupert Everett. Da, also der lief vor 2-3 Jahren im Kino, da geht es um Oscar Wilde. Und das war ein Film, der theoretisch, würde ich sagen, sehr gut hätte sein können, wo es aber sicherlich viel zu viele Frontalaufnahmen eben von Rupert Everett gab. Und wo ich dann mir so ein bisschen dachte, na, also so, ich meine, Schauspieler, zumal in der Größe, müssen natürlich auch so ein bisschen narzisstisch veranlagt sein, das gehört dazu. Und da ist es manchmal ganz gut, wenn es eben anders sozusagen dann entscheidet, wie jetzt der Frame gesetzt wird. Und ich finde, hier, er hat das eigentlich manchmal dann noch ganz gut die Kurve gekriegt und hat sich dann aber eigentlich auch, denke ich, unkonventionell in manchen Naturaufnahmen verloren. Also der erste Schnitt, habe ich gelesen, war irgendwie über 5 Stunden lang. Also das sagen wir sehen hier die Kurzfassung, wenn man die 3-Stunden-Fassung sieht. Und ich habe dann die 4-Stunden-Fassung auch gesehen und die Langfassung.
Ja, die habe ich auch schon mal gesehen, ja.
Aber das ist natürlich eigentlich, also das gibt es eigentlich nicht.
Nee,
ja?
Nee, genau. Also ich weiß nicht, ist dir das, weißt du das zufällig? War das denn auch seine erste Regiearbeit? Ja. Okay,
er wollte auch gar nicht Regie führen.
Ja, genau, das auch aus finanziellen Gründen wahrscheinlich, ne? Oder?
Warum? Er hat keinen Regisseur gefunden und dann hat er halt irgendwann gesagt, er möchte es selber machen. Ganz interessant fand ich, es gibt ja so, ich weiß, Blake, weißt du, wie der mit Vornamen hieß, der Autor von dem Buch,
Von dem Buch, der mit dem Wolf tanzt, ja, oder was? Nee, weiß ich jetzt
Blake nicht. Blake hieß er irgendwie so, vielleicht kannst du kurz nachgucken. Aber die Geschichte ist jedenfalls die, der hatte auch große finanzielle Nöte. Und er kam dann tatsächlich bei Costa unter. Und Costa hat dann mehr oder weniger zu ihm gesagt, ich habe das irgendwo mir aufgeschrieben, write what you want to write. Und dann hat er das geschrieben, ursprünglich als Skript. Dann hat es aber keiner genommen. Er hat es umgeschrieben als Buch. Dann ist aber auch nicht gut gelaufen als Buch. Und hat aber trotzdem Costa sich die Rechte gesichert, wollte es umsetzen. Für das Drehbuch ursprünglich hat aber, ich glaube, Blake hieß er mit Nachnamen.
Michael Blake.
Ja. Er hatte ursprünglich Viggo Mortensen im Kopf.
Oh, okay.
Und du musst sagen, es hätte, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Also die Rolle passt fast besser eigentlich zu Viggo Mortensen. Und ich finde aber sozusagen dieses manchmal vielleicht auch etwas unkonventionelle, hemdärmliche, wie sozusagen dieser Film dann gemacht wurde, finde ich, macht aber viel von dem besonderen Charme auch aus. Mhm. Also wenn das komplett, also man merkt, also der Film wurde ja wohl auch komplett irgendwie bei Tageslicht gedreht und von vorne nach hinten in der richtigen Reihenfolge. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das funktioniert hätte oder funktionieren hätte sollen in einer normalen Hollywood-Produktion. Also das ist eigentlich völlig wahnwitzig, sowas zu machen.
Ja, klar, ich glaube, da musste wahrscheinlich auch einfach viel improvisiert werden, damit das irgendwie dann alles funktioniert, ja. Aber ja, am Ende ist es halt, der Erfolg gibt ihm recht, es ist ein Meisterwerk geworden oder jedenfalls ein Welterfolg und ich finde auch ein wunderbarer Film. Ja. Deswegen dürfen wir nicht meckern.
Nee, auf jeden Fall. Hast du eine, also was ich mich gefragt habe bei diesem Charakter, John Dunbar, warum lässt er sich dahin versetzen?
Ja, also die einzige Erklärung im Film ist ja, weil er den Westen kennenlernen will.
Ja.
Ich hätte es, glaube ich, diesen Grund auch noch so ein bisschen, also ist mir auch noch ein bisschen wenig für diese Anstrengung, die er dann ja auf sich nimmt. Das ist ja eigentlich irgendwie eine komische Erklärung und dann auch noch so alleine, ne? Also mir ist ja klar, dass er da irgendwie, nee, gar nicht. Als er sich dahin versetzen lässt, glaubt er wahrscheinlich noch, dass jemand da ist. Nur es ist ja letztlich, der Posten ist ja verlassen. Aber er weiß jedenfalls, dass es, selbst wenn ein paar Soldaten noch da gewesen wären, es ist irgendwie, ich hätte es gesagt, am Arm der Welt sozusagen. Ja, also wirklich weit weg, weit außerhalb. Warum will er das? Also vielleicht auch, weil er einfach genug hast von dem ganzen Kampfgeschehen, in das er bisher involviert war. Das liegt nahe, aber das wird nicht ausdrücklich erwähnt. Also ihm wird eigentlich nur, das Einzige, was er sagt, ist, er will gerne mal den Westen kennenlernen. Das erklärt er, glaube ich, in der einen Szene, wo er in dem in dieser kleinen Stadt ankommt, von wo aus er ja dann weiterfährt mit dem Händler, wo er den seinen Vorgesetzten trifft, der ihn dann da sozusagen formal mit seinem mit dem Papier hinversetzt und der sich im Anschluss dann auch das Leben nimmt, was dazu führt, dass keiner mehr wirklich weiß, dass er da ist. Also auf diesem
diesen Mayor, den fand ich auch total beeindruckend. Also ich muss sagen, der ist hast du eine Ahnung, der verhält sich ja total strange. Ich habe so zwei Sachen aufgeschrieben. Einmal hat er gesagt, I've just pissed my pants and nobody can do anything about it. Und dann sagte, the king is dead, und danach erschießt er sich. Warum denkst du, verhält er sich so?
Ich glaube, damit soll zum Ausdruck kommen, dass der seinerseits in diesem, es ist zwar nicht ganz so abgeschieden wie das vor, wo dann letztlich John Dunbar sich ja hinversetzen lässt, aber es ist ja doch auch schon die Stadt ist eigentlich, glaube ich, relativ eintönig. Also ich glaube, der und auch vielleicht der Job, was er da macht, also dieses da sitzen, ich glaube, diese ganze seine eigene, er betrachtet seine eigene Existenz als sozusagen sinnlos. So, dass er damit dieses ganze, diese Stellung, die er da vielleicht auch innehat, also diese ganze Sinnlosigkeit seiner, seines Tuns ist, glaube ich, soll damit zum Ausdruck kommen. Der ist ja völlig wahnsinnig, auf Deutsch gesagt. Ne? Ja. Der ist ja verrückt. Und ich kann mir das nur so erklären, dass damit diese Sinnlosigkeit sozusagen seiner des ganzen Tuns irgendwie zum Ausdruck kommen soll.
Ja, also ich hatte mir so ein bisschen überlegt, also generell fällt schon auf, dass es so einen Gegensatz gibt von diesen Soldaten und sagen, diesen generell das Leben, als es wird ja so als unheimlich dreckig und sündhaft eigentlich dargestellt. Er ist ja auch ziemlich eindeutig so ein Alkoholiker. Später gibt es auch mal eine Szene in der längeren Fassung, wo sie durch dieses Tal reiten, in dem sozusagen alles Leben geboren wird. Also da reitet er mit Kicking Bird dann durch so ein Tal. Und dann sehen die so leere Flaschen, die sozusagen ein Beispiel sind für die westliche Zivilisation, leere Flaschen. Und das dachte ich, okay, ist einmal dieser Kontrast zu diesem naturbelassenen Leben der Ureinwohner, dass hier sozusagen damit auch noch besonders hervorgehoben wird.
Mhm, ja, guter Punkt, ja.
Und das andere ist halt, dass er sozusagen the king is dead und so, dass also wie so des Kaisers neue Kleider, ne? Also das ist alles eine Illusion. Er hat da eigentlich keine Macht. Ja, er ist ja draußen, hat keine Ahnung, wo er ist, er kommt da nicht zurecht in dieser Welt. Genau. Und es ist nicht seine Welt. Es ist nicht sein, er ist ein König ohne Königreich.
Gut, das ist eigentlich richtig super, das klingt für mich sehr schlüssig, also das wird da reinspielen.
Ja, aber es ist natürlich eine Interpretation, also es gibt eigentlich jetzt nicht im Film irgendwie große Anhaltspunkte und wenn es die gäbe, also mir sind die nicht besonders aufgefallen.
Ja gut, das wird ja, es kommt ja aus dem Buch, da müssen wir jetzt mal nachlesen, aber ich finde jedenfalls, dass der Schauspieler das auch sehr gut macht, also der sieht man ja den Wahnsinn einfach in den Augen, es gibt diese eine Szene, wo er dann auch, glaube ich, als der John Dunbar, was heißt glaube ich, sag mal so oft, glaube ich, also ich weiß, John Dunbar betritt den Raum, er grüßt, wie ein Soldat halt grüßt und der ich weiß gar nicht, wie er in der Szene, wie der eigentlich heißt, der sein Vorgesetzter, der
also dieser wahnsinnige König.
Ja, ja.
Major Farnborough.
Major Farnborough, okay. Der grüßt ja dann zurück, aber der grüßt ja nicht wirklich zurück, sondern der grüßt ja so wie in diese ganze Ekel. Das ist ja fast angeekelt, wie er dann so zurückgrüßt, diesen Soldatengruß. Und also es ist. Das ist, finde ich, schon eindrucksvoll gespielt von diesem Schauspieler.
Ja. Versuchen wir vielleicht mal so ein bisschen die anderen Charaktere so kennenzulernen, weil ich finde ich habe mich auch gefragt, vielleicht kannst du auch diese Frage beantworten, aber wer würdest du sagen, ist John Dunbar? Weil eigentlich diese Motivation, sich dahin zu versetzen zu lassen, die habe ich nicht ganz verstanden. Er scheint dann sehr pflichtbewusst.
Ja, absolut.
Aber wie würdest du ihn sonst umschreiben?
Na, auf jeden Fall, also pflichtbewusst unbedingt, also wenn, muss ich ja nur selbst mal hinterfragen, also wenn man da so einen verlassenen Ort vorfindet, würde man dann irgendwie damit beginnen, dass würde man es wirklich machen, also er schreibt ja immer alles schön in sein Tagebuch, würde man wirklich anfangen da aufzuräumen und sich auch selbst so diszipliniert verhalten, dass man zum Beispiel das Essen nicht anrührt, sondern er sagt ja an der einen Stelle, er würde das Essen, also er würde so es rationieren, als würde er da mit seiner Mannschaft sein.
Ja.
Das ist ja also sehr pflichtbewusst, was das angeht, aber gleichzeitig natürlich auch total offen und irgendwie suchend Anschluss suchen.
Was vielleicht für Essen muss das sein? Ne? Das ist ja wahrscheinlich nur so Dosenfutter. Ne?
Ja, also, klar. Ja, ist so. Genau, also er hat jedenfalls Interesse, Menschen kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen. Aber ansonsten wird ja aus seinem Privatleben, was sozusagen zurückliegt, eigentlich nichts gesagt. Ja. Also hat er eine Familie, hat er irgendwie Kinder vielleicht? Also
es heißt ja, er war noch nie verheiratet irgendwann, als er dann
heiratet. Okay, das wird erwähnt sogar immerhin, ja. Ja gut, aber trotzdem, nur weil man nicht verheiratet ist, heißt das ja nicht, dass man keine Beziehung hat.
Ja, also
man weiß überhaupt nicht, wo er herkommt, was sein Hintergrund ist. Vielleicht hätte er es den Film auch noch überfrachtet, das kann auch sein. Ich weiß nicht, ob das Buch dazu was sagt, was er für einen Background hat, aber insofern wird die Geschichte praktisch nach vorn erzählt. Also der Fokus der Geschichte liegt nur darauf, was passiert eigentlich als nächstes.
Und ja, wie entwickelt sich das? Er findet sich vielleicht auch erst gerade, wobei
natürlich das sagt er ja sogar ausdrücklich in mindestens einer Szene, dass er erst, ich weiß nicht mehr, in welcher es war, dass er erst jetzt erkannt hat, wer er eigentlich selber ist. Ich weiß nicht, aber als er von der Schlacht gegen diesen anderen Stamm zurückkommt, also ich weiß es schlicht nicht mehr, aber irgendwo erwähnt er das ganz ausdrücklich, dass er jetzt erst versteht, wer er selber eigentlich ist.
Es gibt dieses eine Zitat, da wird er später gefangen genommen.
Ja.
Ich finde es jetzt nicht gerade. Ja, genau, 10 Beers sagt dann, the man the soldiers are looking for no longer exists. Now there's only a Sioux named Dances with Wolves.
Ja, genau. Also er hat das dann vollständig angenommen, was heißt angenommen? Er hat sich selber sozusagen angenommen. Er ist jetzt eben diese Person und hat jetzt diese Identität. Ja, genau, also das vielleicht zu John Dunbar. Man kann tatsächlich nicht viel mehr sagen, als dass er sozusagen hungrig, glaube ich, ist, danach sein Umfeld kennenzulernen. Und was ich auch toll finde, ist die Art, wie er das in seinem Tagebuch festhält. Also es ist ja, ich wünschte mir natürlich, wer macht das wirklich so konsequent? Ich wünschte mir immer, ich würde das selber machen. Ne? Die ganzen Eindrücke, die man am Tag oder in der Woche wenigstens hat, irgendwie mal festhalten. Und er macht das ja wirklich toll, schreibt auch, zeichnet ja auch dazu, gerade die ersten Begegnungen, die er dann hat, tauchen auf in seinem Buch und das finde ich schon sehr eindrucksvoll.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich dachte mir aber auch manchmal, ne, das muss ja wahnsinnig einsam sein, ne? Also er hat ja kein Buch zum Lesen, hat ja eigentlich gar nichts. Also ich glaube, da ist natürlich schon mal was anderes, wenn man mit dem Tagebuch schreiben.
Ja, genau, das ist ein guter Punkt eigentlich. Also ich meine, wenn man weiß, dass man an sich versetzen lässt, das war ja eine aktive Entscheidung. Ich mir doch eigentlich ein Buch mit. Wobei man auch nicht weiß, der Film zeigt ja nicht seinen gesamten Tagesablauf. Also das wird vielleicht auch einfach nicht gezeigt. Müsste man auch das mal sehen, ob das in irgendeiner Form in dem Buch, in der Buchvorlage dann vorkommt. Aber so, wenn man jetzt nur den Film mal betrachtet, dann würde das ganz sicher was sein, was da fehlt. Ja? Also kein Mensch geht doch, glaube ich, auf so eine Mission, wenn man nicht irgendwie was zur Unterhaltung mitnimmt. Klar, Musik leuchtet ein, wie soll das gehen in der Zeit, aber außer vielleicht eine kleine Gitarre hätte er mitnehmen können oder so etwas oder ein Instrument, was er spielt, aber ein Buch, das wäre schon
eine gute Idee.
Wäre schon eine gute Idee gewesen, ja. Ja, genau.
Also sollte sich hier irgendjemand mal so ein einsames Vor versetzen lassen, Packing List auf jeden Fall, Buch, ja.
Buch wäre gut, ja.
Buch wäre gut, ja. Versuchen wir mal so die anderen Charaktere so ein bisschen, noch ein Ding, was wir zu dem Tagebuch, wo wir es gerade hatten. Ich muss sagen, das waren so Szenen, die mich manchmal etwas gestört haben, diese Szenen, wo es so vorgelesen wird, sagen, aus dem Tagebuch.
Ja.
Weil das einmal, es ist furchtbar monoton vorgelesen, finde ich. Das habe ich sagen in der Machart, aber ich dachte auch manchmal, eigentlich viele Sachen merkt man ja selber und dass er auch am Zweifeln ist oder noch so. Mhm. Und manchmal dachte ich mir, ich würde mir fast wünschen, es gäbe noch eine Version komplett ohne diese Erzählerstimme von ihm oder mit noch einer sehr reduzierten, weil ich dachte, vieles kann man eigentlich auch schon so sehen. Ja,
kann sein, aber ich fand das eigentlich schön gemacht. Also ich fand, hab das eigentlich genossen, weil dazu diese, das war natürlich auch sehr romantisierend dann, ne? Also wie das dann sozusagen arrangiert worden ist, dann kommt diese Erzählerstimme und dazu kommen dann irgendwie ein Sonnenuntergang oder frühmorgens oder keine Ahnung was. Und das war schon schön zusammengestellt. Also mich hat das jetzt eigentlich nicht gestört.
Ja, also ich habe einen riesen Respekt habe bei diesen ganzen Sonnenaufgang-Szenen, als ich wusste, dass sie es in Echtzeit gedreht haben. Das heißt, dass immer jede Nacht ein Filmteam, also sie sind immer abends spät ins Bett gegangen, morgens früh aufgestanden. Das muss wirklich Knochenarbeit gewesen sein, diesen Film zu drehen. Und das ist auch so ein Ding, da habe ich riesen Respekt vor einem Film wie diesem Film, weil das ist ja nichts CGI, ne? Also Kevin, genau. Ihm war auch ganz wichtig, dass kein Tier irgendwie zu Schade gekommen ist, weil all die toten Büffel, das ist alles in das Attrappen und so. Ja. Und das ist ja eine Wahnsinnsarbeit, ne?
Ja.
Und da braucht man dann riesen Lagerhallen, um das alles unterzubringen. Und die waren da die ganze Zeit irgendwo in South Dakota. Und da hat sich auch so eine richtige Community gebildet wohl unter diesem ganzen Filmset, weil natürlich das, ja, und das muss ich sagen, so eine Filmarbeit so richtig mit händisch weiß, das finde ich schon beeindruckend. Ne? Nicht heute könnte man wahrscheinlich alles mit dem Computer versuchen, noch irgendwie zu fixen.
Ja, diese, also wenn jetzt, wo du schon angesprochen hast gerade, können wir da vielleicht kurz abbiegen. Das Thema Büffel ist ja sowieso ein großes Thema für die Frage, wie und wo dieser Film entstanden ist. Also ich weiß nicht, ob du dafür noch Background-Information hast. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, der Umstand, dass der Film an dem Ort gedreht worden ist, wo er letztlich gedreht worden ist, liegt darin begründet, dass es da eben eine echte Büffelherde gab.
Ja.
Und da war eben nichts mit CGI, sondern die sind wirklich da gewesen. Die Büffel, die da rumlaufen, sind alle echt. Und vor allem auch diese wahnwitzigen Reitszenen. Die reiten da ja in dieser einen Jagdszene da drin rum und mit einer irren Geschwindigkeit. Das ist also, das ist ja schon richtig Hochleistungssport. Und wenn, da habe ich mir so überlegt beim Gucken, also wenn da irgendwas schiefgelaufen wäre und die kommen da unter die Räder mehr oder weniger, also unter die Büffel, das ist ja lebensgefährlich. Also das war schon,
boah. Und vor allem ist ja nicht so, dass du sagen kannst, so, okay, take one und jetzt machen wir es nochmal.
Ja.
Die Büffel sind Büffel.
Genau, ja.
Also die machen ihre Sachen. Ne? Du kannst es halt nur filmen, wenn alles einmal fertig ist und du kannst, hast nicht so viele Möglichkeiten.
Ja, genau, und das ist auch, also ich hätte den Film ohnehin gerne mal im Kino gesehen, auf einer ganz großen Leinwand. Damals habe ich den aber nicht gesehen. Ich war aber jetzt rausgekommen, es war ich 9 oder so oder 8, da hat er mich überhaupt nicht interessiert. Ich kann mich aber noch erinnern an die Zeit, also denn in der Zeit, als ich also 8 oder 9 war, waren meine Eltern ja so alt wie ich jetzt. Also die fanden den Film damals auch gut und da war das halt ein Riesenschlager damals, der Film. Also ich kann mich noch erinnern, ja, da gab es ja noch kein Internet, also jedenfalls nicht bei uns zu Hause. Ab und zu habe ich mal die Bravo gelesen, da war das dann drin, Dancing, der mit dem Wolf tanzt und Kevin Costner, der große Star, und meine Eltern fanden das auch gut, also das war schon, wenn da ein Kinofilm erfolgreich war, dann war der auch richtig erfolgreich, dann war das ein riesen Gesprächsthema, ne? Und so war das damals mit dem Film auch, kann mich jetzt noch dran erinnern. Jedenfalls damals hätte ich den Film gerne mal tatsächlich im Kino angeguckt, wegen dieser Büffelszene, weil die ist ja sowas von, also wenn da die Erde wirklich buchstäblich wackelt und er da im Bett liegt, auf einmal kommen die, merkt er, oh, hier die Büffelherde und dann diese eine Szene später oder zwei, dann diese Jagdszene, das ist ja schon, also super.
Ja, es ist echt super beeindruckend.
Ja.
Ja. Ja, und mir ist es nicht aufgefallen, dass es keine echten Büffel sind. Also ich bin tatsächlich.
Die da draufgehen.
Ja.
Nö, das ist auch so. Das fällt einem nicht auf. Also das ist sozusagen von den, wie heißt das Gewerk, das das macht? Also wir Kostümbildner sind es ja nicht, aber diejenigen, die das fertig machen, die haben es
machen halt so Effekte.
Effekte, ja. Aber eine künstliche Szene sozusagen, also mit Spezialeffekten gibt es, glaube ich, die hat auch irgendwas mit Büffeln zu tun. Das ist die eine einzige.
Sicher?
Ich weiß aber nicht, welche es war. Irgendeine im Film soll es geben. Und ansonsten aber nichts. Ich kann ja noch mal kurz gucken, ob ich da was finde.
Das finde ich.
Ja, hier, Kostner sagte, dass der Film, abgesehen von einer Szene, in der Büffel beim Grasen zu sehen sind, keine Spezialeffekte enthalte. Das ist jetzt hier Disclaimer, natürlich Wikipedia. Habe ich mal schnell geguckt. Okay, aber ansonsten tatsächlich keine Spezialeffekte.
Ja, Wahnsinn. Würde ich absolut wahnsinnig. Und das, also ich muss sagen, also in einem Parallelleben hätte ich Lust, so ein Kino aufzumachen und solche Filme nur immer wieder zu zeigen. Da muss ich auch dran denken, eins meiner Lieblingskinos, also ich habe die lange Version dann geguckt und mit der Intermission, sozusagen diese Pause, das habe ich auch viel erinnert an Lawrence of Arabia, so mit diesem, wie heißt die Situation, so Lean heißt der Regisseur, der hat auch so Kostümdramen gemacht und auch mal sehr lange. Und ich meine, eigentlich, das gibt's nicht mehr, weil ich meine, das für Kino ist auch total blöd. Du kannst halt bei so einem langen Film, kannst immer nur eine Vorführung abend machen, ne? Wenn du einen kürzeren Film kannst du einmal 7 Uhr und einmal um 10 Uhr oder so zeigen, ne? Kannst den Kinosaal zweimal Karten verkaufen.
Stimmt.
Und das ist natürlich eigentlich nicht so attraktiv, aber ich mag das total, wenn man da so rein gehen kann in eine eigene Welt. Und eines meiner absolut Lieblingskinos ist das West End Kino auf Terschelling, ist eine holländische Insel. Das ist ein ganz kleines Kino, die haben, glaube ich, so 60 Sitze oder so. Und die machen immer eine Pause. Und dann gibt es dann so eine kleine Bar, dann werden erstmal natürlich in Holland werden so Käseschnitte gereicht. Und dann nimmt sich jeder ein Getränk und man kann sich schon mal so überlegen. Ich hab da zum Beispiel Knives Out gesehen. Und da kann man sich dann unterhalten mit den anderen Leuten,
ja, das ist gut, ja.
Wer jetzt wo der Mörder ist. Und wie das jetzt hier wohl zustande gekommen ist und so. Und das, ich finde, das hat an, ich weiß so.
Total. Das ist auch das, was generell das Kino ja so zu so einem Erlebnis macht, dass man sich idealerweise dann dazu noch austauscht. Also, dass man mit Leuten zusammen sozusagen diese Eindrücke gemeinsam erlebt und dann wenigstens im Rausgehen, vielleicht in der Pause, mal darüber sprechen kann oder jemanden dabei hat. Man ist ja idealerweise mindestens zu zweit, vielleicht noch mit mehreren auch da. Und dann kann man darüber sprechen.
Wenn man es nicht hat, dann kann man natürlich immer beim Filmclub-Podcast einschalten.
Absolut, absolut. Übrigens, der letzte dreistündige Film, den ich geguckt habe oder in Erinnerung habe aus jüngerer Zeit, der ist aber auch schon über 10 Jahre oder ungefähr 10 Jahre alt, nämlich Batman The Dark Knight. Den fand ich aber auch fantastisch.
Ja.
Hast du den gesehen?
Den habe ich auch gesehen, ja. Der letzte war, glaube ich, mit Blick dieses Scorsese, The Irishman.
Ah, ja, doch, stimmt. Du hast recht, genau.
Ja,
ja, ja, ja, genau.
Und da war ich auch im Kino für. Mhm. Da war ich in so einem Kino, wo man sich so Getränke an den Platz bringen lassen konnte. Mm. Und das war tatsächlich bei...
Nötig.
Das, ja, genau. Weil, also dieser Film, mir war gar nicht so bewusst, dass der so lang geht. Und irgendwann dachte ich so, okay, wir haben jetzt ja noch 2 Stunden.
Ja, 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 das ist Wahnsinn, ja.
Ja, das war dann... aber ein schönes Kino mit so einem schönen Film, das ist ein Ereignis. Das war auch mein Eindruck von dem Film. Das ist eigentlich... wirklich mehr als das sagen die Geschichte, dass er so eine Erfahrung ist eigentlich, ne?
Ja.
Und damit auch mit der Musik so viel, also ich muss sagen, ich hänge immer noch so in diesem Film im Kopf drinne, das habe ich den auch schon vor ein paar Tagen angefangen zu gucken und habe dann immer mehrere Tage auch konsumiert und habe dann auch wieder Szenen geguckt und so. Also das, ja, das ist einfach, man ist ja voll drinne, ne?
Ja.
Das ist, ja, das ist auf jeden Fall toll. Jetzt meine Frage, also ich wollte noch ein bisschen so die Charaktere natürlich gehen, die kennen wir noch gar nicht alle. Machen wir mal bei Kicking Bird. Und da muss ich sagen direkt, das ist gespielt von Graham Greene.
Ja.
Und das finde ich generell eigentlich sehr toll, das ganze Casting bei dem Film. Kein einziger von den Ureinwohnern, von den Indianern wurde von den Weißen gespielt. Das sind alles sozusagen Nachkommen. Ich habe auch mir versucht, immer aufzuschreiben.
Und auch viele Laienschauspieler, glaube ich, ne?
Genau.
Weißt du zufällig, der Kicking Bird spielt, Graham Greene, war der zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich professioneller Schauspieler?
Ich glaube schon.
Ja, weil der ist auch, diese Mimik ist einfach unglaublich, oder?
Der ist der Wahnsinn, ja. Aber der stammt von den Oneida-Indianern ab, ja. Aber wie würdest du ihn beschreiben? Weil er ist ja so der Einzige, dem am Anfang so ein bisschen vertraut, ne?
Ja, genau. Der sich traut zu vertrauen, was ja eigentlich auch schon unglaubliche Energie, also ein Aufwand an Energie, glaube ich, ist für ihn und ihn auch so besonders macht. Der Schauspieler Graham Greene verkörpert das, finde ich, perfekt. der zeigt irgendwie am Anfang mit seiner Mimik auch die Zweifel und die Überraschung, ach, das funktioniert ja vielleicht sogar so irgendwie, also das, als sie sich da ein bisschen kennengelernt haben und irgendwie so ein bisschen zueinander finden. Ich glaube, die erste Szene ist doch, als er versucht, also Kicking Bird, auf Deutsch strampelnder Vogel, als er versucht, das Pferd zu klauen, kann das sein? Und dann kommt John Dunbar raus, ist, glaube ich, ist das, als er nackt ist? Und dann rennt er weg, kann das sein? Und
ich dachte, das wäre mit, dass diese, ich dachte, die erste Szene wäre mit
Wind
in His Hair.
Ja,
also
genau, das könnte ja auch sogar gut sein. Dann verwechsel ich das. Ja, also das sind ja die beiden, glaube ich, das kann man, abgesehen von der Liebesgeschichte, die beiden Hauptcharaktere des Films, die wichtig sind für die ganze Struktur, nämlich Kicking Bird und Wind in His Hair. Und hast du das rausgefunden? Rodney A. Grant heißt der Schauspieler, der Wind in His Hair spielt, Wind in seinem Haar. Ist der professioneller Schauspieler gewesen?
Ich glaube nicht, aber
den fand ich nämlich auch toll. Also,
der gehört zum Stamm der Omaha.
Okay.
Ja.
Ja, also der hat das auch also mit so irgendwie so intensiv gespielt. Also ich kann mich nicht so, ich habe nicht so Schauspielerfahrung, deswegen weiß ich nicht, wie man sowas richtig in Worte fasst, aber der hat eine Mimik, wo ich mir gedacht habe, so, boah, am Anfang diese Aggressivität eigentlich, die er so ausstrahlt. Ja. Und ganz am Ende dann, also diese überragende Szene, wo er dann John Dunbar mit seiner Stance with the Fist steht mit einer Faust auf Deutsch, wo die dann in dem Winterlager ja, sich trennen und dann praktisch von der Gruppe und wegfahren und wo er dann oben auf dem Felsen steht, der Wind in seinem Haar und dann also so sinngemäß irgendwie sagst, siehst du, dass ich dein Freund bin und so.
Ja.
Also,
das ist unglaubliche Szene. Besonders schön, weil er sagt, das erste Mal, dass er ihn sieht, sagt er, can't you see that I'm not afraid?
Ja, genau.
Und richtig. Am Ende, das letzte, was er zu ihm sagt, can't you see that I'm your friend?
Ja, ja. Ja.
Und das finde ich total bewegend und dieses, wo du gesagt hast, er hat auch diesen einen starken Satz, wo er sagt, ich habe ihn aufgeschrieben, I always feel anger first.
Ja.
Und da muss ich sagen, also er ist schon sehr bewusst, ne, dass er sich so ein bisschen hitzköpfig ist und geht damit auch ganz offen um und das finde ich so toll. Also das könnte mal so ein Lebensmotto sein, wenn man so eine produktive Wut hat. Fand ich total beeindruckend.
Ja.
Und er macht natürlich auch die größte Entwicklung so durch, weil er eben am Anfang, ganz am Anfang sehen wir sie ja auch, wie sie sozusagen debattieren, was sollen sie eigentlich mit denen machen? Und er nimmt ja die Position ein, dass sie ihn umbringen müssen.
Genau.
Ja? Und Kicking Bird ist der Sanftmütige, der das nicht möchte, der da sagt, okay, wenn wir jetzt ihn umbringen, dann kommen ganz viele.
Ja.
Und die haben dieses Argument darüber und am Ende sagen, macht er so eine Entwicklung durch, ja.
Genau, also das ist, finde ich, auch schön nachgezeichnet. Und also diese absolute Verbrüderung, die wird ja, glaube ich, dadurch deutlich, dass in dieser Szene, als die beide die Jacke und dieses Schmuckstück tauschen.
Ja.
Da ist ja nun wirklich also jeder Bann gebrochen und es ist völlig eindeutig. Ich glaube, später gibt es auch noch eine Szene, wo er dann sagt, dass er glaubt, dass der Ehemann steht mit einer Faust, der ja verstorben ist, weshalb sie sich am Anfang ja umbringen will. Das haben wir noch nicht erwähnt.
Ich wollte auch dort zurückkommen. Bist du sicher, dass sie sich umbringen lassen möchte? Ich war mir nicht sicher.
Sie möchte sich, glaube ich, das Leben nehmen in der Szene. Also da, wo er sie findet, ne?
Ja, gut,
ja, das glaube ich schon. Er findet sie auf, hat ja ein Messer in der Hand. Ich glaube, das soll bedeuten, sie wollte sich. Ich weiß nicht, ob sich die Pulsadern aufschneiden und die ganzen Hände sind ja voller Blut.
Ja.
Und ein Schritt noch zurück, da sagt doch jedenfalls Wind in seinem Haar dann zu Kevin Costner, dass dieser verstorbene Ehemann eigentlich sein bester Freund gewesen sei und er glaubt, er hatte sehr getrauert und würde jetzt aber glauben, dass der Grund dafür, dass er gegangen ist, der sei, dass John Dunbar gekommen ist.
Ach ja.
Und das fand ich irgendwie auch bewegend. Also das, ja, fand ich schön. Und da hat der, haben die ja auch sozusagen nochmal zum Ausdruck gebracht, dass die beiden jetzt wirklich wie Brüder eigentlich jedenfalls wie unzertrennliche Freunde zueinander stehen.
Ja.
Und insofern tatsächlich also beeindruckende Entwicklung und auch von dem Schauspieler in ganz vielen kleinen Dingen toll dargestellt. Also diese Szene, wenn sie da sitzen und sich langsam kennenlernen mit dem John Dunbar in dem Fort, da kommen die ja mit einer kleinen Gruppe an und dann bietet er ihnen doch Kaffee an mit Zucker. Ja. Und dann nimmt er doch so eine Handvoll Zucker und schmeißt die bei seinem Nebenmann, ich weiß nicht mehr, wer es war, in die Tasse einfach rein.
Ja.
Und dann, also das ist ja dieses Forsche, Aggressive, ne? Einfach machen. So. Aber trotzdem merkt man da schon, so langsam ist doch Interesse da und das entwickelt sich ja immer weiter. Und am Ende sind sie dann ja unzertrennliche Freunde und dann, wie gesagt, in dem absoluten Höhepunkt am Ende, wo nun wirklich kaum Auge trocken bleiben kann. Also ich finde ich immer wieder bewegend. Ich habe schon tausendmal gesehen, die Szene, aber wenn er dann da oben steht, nach dieser Entwicklung, die sie zusammen durchgemacht haben, ist das sehr bewegend. Und das vielleicht noch ein Satz, das finde ich auch toll. Auf Deutsch heißt es in einer Abschiedsszene mit Kicking Bird, mit Strampelnder Vogel, da tauscht John Dunbar mit ihm, glaube ich, eine Pfeife aus und ich weiß nicht, was er kriegt.
Ein Schwert oder sowas.
Irgendwie sowas. Und dann sagt Strampelnder Vogel doch zu ihm, wir sind einen weiten Weg gegangen, wir zwei.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich auch, das ist ein super starker Satz. Und man braucht nicht viele Worte, ne? Das ist klar, was gemeint ist. Beide sind, er sagt dann, er erwidert dann, ich werde dich nicht vergessen. Ja, das ist schon sehr, sehr bewegend.
Ja, nee, auf jeden Fall. Wie würdest du Stands with Fist beschreiben, gespielt von Mary McDonald?
Weiß ich gar nicht so. Also, ich habe gestern irgendwie jedenfalls, was diese verwuschelten Haare angeht, erstmal an Ronja Räubertochter gedacht. Ich weiß auch nicht warum, die hat mich total an Ronja Räubertochter erinnert. Sie ist ja, es ist ja tatsächlich so, wie wir eben beschrieben haben, sie will sich eigentlich umbringen und es ist eigentlich völlig verzweifelt und will ja auch am Anfang gar nichts mehr überhaupt mit dem Gedanken an ihre eigene Herkunft zu tun haben, ne, was ja dadurch zum Ausdruck kommt, dass sie auch sich an die Sprache gar nicht mehr, nicht nur nicht erinnern kann, sondern auch, glaube ich, nicht so richtig erinnern will und auch an diese Story, wie es dazu kam, dass sie überhaupt in dem Dorf jetzt ist, als ja praktisch Tochter von Strampelnder Vogel. Korrekt? Ja. Also es ist ja mehr oder weniger, ich glaube, in einer Szene wird es auch... Ja, Adoptivtochter, genau. Und sie macht ja auch eine krasse Entwicklung durch, indem sie das eigentlich zulässt, dass sie ja sich wieder neu verlieben kann in John Dunbar. Ich hätte es mir noch gewünscht, dass sie noch so ein bisschen stärker irgendwie dargestellt wird. Also sie ist mir ein bisschen zu einfach eigentlich. Ich kann es nicht gut beschreiben, aber ich habe so das Gefühl, da musste jetzt irgendwie eine Love Story her und steht ja auch nicht im Mittelpunkt dieser ganzen Geschehnisse, sondern ich glaube, im Mittelpunkt aus meiner Sicht jedenfalls steht die Entwicklung des gesamten Ensembles sozusagen hin zu einer Freundschaft und sich offen zu zeigen für andere Kulturen und sich eben nicht vielleicht so stumpf immer gegenseitig erstmal mit Ablehnung zu bestrafen. Aber ich fand den Charakter, da hätte man vielleicht mehr draus machen können. Ich weiß nicht, wie du es...
Teile ich komplett ein. Also am Anfang war ich auch sehr getriggert, weil mir nicht beim ersten Mal, als ich geguckt habe, nicht mehr klar war natürlich, dass sie auch eine Weiße ist. Und dann dachte ich, ja, natürlich, Love Interest wird von der Weißen gespielt. Später löst sich das so ein bisschen in der Handlung auf, aber dann dachte ich, eigentlich warum? Warum muss sozusagen das weiße Pärchen zusammen sein, wenn er sozusagen, es muss doch gar nicht so sein. Und ich fand auch diese strubbeligen Haare sind mir auch aufgefallen. Wo ich so ein bisschen dachte, also alle haben immer ihre Haare schön
und
gekämmt.
Und irgendwie schön und immer strubbelig.
Und das ist so ein bisschen so, wo ich dachte so, was will man damit dir zeigen, dass es nicht reinpasst? Oder eigentlich finde ich, also das hat für mich nicht ganz gepasst. Die war dann so ein bisschen natürlich, okay, er braucht sie, um die Sprache zu lernen. Aber ich denke, das hätte man auch anders lösen können, weil ganz am Anfang lernt er ja die Sprache, da kriecht er ja so rum und zeigt dann Büffel und so. Also eigentlich finde ich, es gibt so ein paar Sachen bei dem Film, die ich denke, man heute anders machen würde. Da muss man aber auch sagen, der Film stammt von 1990. Ne? Und in dem Kontext, in den Filmen, die davor, den Westen, der vorgab, ist es wahrscheinlich der erfolgreichste Film gewesen aller Zeiten.
Ja.
Ich denke, jetzt rückblickend im Jahr 2022 wird man wahrscheinlich auch Sachen anders machen.
Ja, also ich gebe mal ein Beispiel, woran ich sofort denke, ist, es hängt aber auch mit der Love Story zusammen. Ich finde nicht schlecht, dass es eine Love Story gibt, aber man hätte die anders machen können und man hätte auch den Charakter von Steht mit einer Faust anders machen können, stärker machen können, wie ich eben schon gesagt habe. Und was ich glaube, was man vielleicht heute, was finde ich nicht so richtig reinpasst, auch in den Film damals schon, ist diese Hochzeitsszene. Die braucht die doch eigentlich kein Mensch. So. Also sie auch dann so angepasst. Sie kommt da mit so einem komischen weißen Fransenkleid an. Also das müssen irgendwelche Zugeständnisse, irgendjemand muss das, keine Ahnung, gefordert haben. Ich verstehe es nicht. Hätte nicht sein müssen, also, hätte so nicht sein müssen.
Ich bin auch kein Experte von, also ich meine, das ist sicherlich eine Schwäche von dem Film, das natürlich aus der Perspektive von John Dunbar erzählt ist. Aber ansonsten, ich bin kein Experte für die Tradition und Bräuche von diesem Stamm. Aber das wirkt so ein bisschen, okay, man hat versucht zu gucken, wie würde so eine Zeremonie, Hochzeitszeremonie ablaufen dort.
Ja, ja.
Aber natürlich, das Zentrum ist immer noch die Hochzeit.
Ja.
Und das ist natürlich was aus unserer Perspektive so ein Zentrum hat.
Ja.
Aber man geht gar nicht, damit, ja. Und
ja, ich habe so das, also das wurde ja zusammengemischt. Also woher weiß ich denn, warum hat die jetzt auf einmal da so ein weißes Kleid an, so wie man das vielleicht im christlich geprägten Nordamerika sich vorstellt, wie das ist oder wie es ja wahrscheinlich auch, wie es ja da gehandhabt wird, generell im Christentum vielleicht, wenn man da heiratet kirchlich. Ja, warum muss das denn da auch so sein? Also das schien mir so ein bisschen so übergestülpt, so um da eine bestimmte, weiß ich nicht, Erzählung reinzubringen, die wichtig ist vielleicht für die Produktionsfirma. I don't know.
Die ist doch eigentlich nicht wichtig.
Finde ich auch. Also ich brauche es nicht.
Nee. Und also ich finde, das ging mir ganz genauso. Das war so ein Beispiel, wo ich dachte, da merkt man einfach total, das hat das Dimmel von dieser Perspektive. Aber man kann vielleicht auch die Geschichte aus seiner Perspektive erzählen, ohne diese Szenen, die natürlich für, sagen, aus einer westlichen Perspektive wahnsinnig zentral sind, aber vielleicht gar nicht so zentral sind.
Ja, also mich stört überhaupt nicht, dass da geheiratet wird, das ist nicht das Thema, sondern die Frage, wie diese Hochzeit sozusagen inszeniert wird, fand ich schräg und da hätte ich mir so ein bisschen mehr, vielleicht ist das ja authentisch, vielleicht bin ich auch voll auf dem falschen Film, aber für mich wirkte das eher so, dass man da Zwang jetzt irgendwie versucht, eine Hochzeit so rein zu konstruieren, wie man sich das vorstellt, wie es
sein ich meine, es gibt ja davor diese Szene, wo es im Prinzip darum geht, dass er sowieso eine Mitgift mitbringen soll und eigentlich nichts hat und dann die ganzen Leute so ein bisschen was geben, alle ein bisschen spenden. Und da sagte er dann auch, ja, also auch die armen Familien haben was gegeben und so. Ne? Und da dachte ich mir so ein bisschen, was heißt denn das eigentlich in so einer gemeinschaftlichen Gesellschaft? Was ist denn eigentlich arm und was ist reich? Du hast ja kein Geld, wir haben ja keine Bank. Das ist natürlich wahrscheinlich ganz anders bemessen, sozusagen, was dein Status ist und reich und arm. Weiß gar nicht, ob man das sozusagen so transferieren kann eigentlich, ja. Also
Okay, ja. Also dann sind wir da, glaube ich, ziemlich on the same page, weil ich, wie gesagt, also das war eine Szene, die mir, obwohl ich die Gesamtkonstruktion des Films sehr toll finde, aber das war für mich wie so ein kleiner Fremdkörper irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Sag mal, wollen wir ein Getränk aufmachen?
Ja, sehr gerne sogar. Ich habe zufälligerweise was dabei.
Ja, sehr gut. Dann nehme ich hier mal Edelstoff.
Gerne.
Zum Kurz alle.
Zum Wohl.
Prost. Ist immer sehr wichtig. Es ist gerade sehr warm hier in Berlin.
Mm.
Deswegen.
Und wir sitzen unterm Dach.
Ja, deswegen müssen wir viel trinken, damit wir damit auch gut zurechtkommen. Ja. Was ich mir noch aufgeschrieben hatte zu dem Charakter Kicking Bird, ist, Also ich muss sagen, ich fand, also generell natürlich, ne, die waren mit sehr viel Würde immer alle dargestellt, aber dieses so, es gibt auch einen Begriff dazu, ich habe mir das aufgeschrieben, once proud people framing, ne? Da fällt er so ein bisschen rein, wo ich so dachte, da, also es ist eine total tolle schauspielerische Leistung, aber er hat ja im Gegensatz zu allen anderen Charakteren jetzt keine so Entwicklung, ne? Also die Wind in His Hair fand ich eigentlich, den ist mein Lieblingscharakter im Film, würde ich fast sagen.
Ja, meine auch.
Weil er so eine, einfach, ja, sich sagen, man sieht so diese Konflikte. John Dunbar natürlich auch, ne, macht eine riesen Entwicklung. Aber Kicking Bird ist eigentlich eine Konstante. Eigentlich macht er keine große Entwicklung. Und das ist natürlich so ein bisschen, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, ich finde, man hätte ihm da noch mehr geben können eigentlich, weil es ein richtig toller Schauspieler ist, fand ich. Also mir ist dann auch aufgefallen, dass ich schon andere Filme von ihm gesehen hatte.
Ich kannte das Gesicht, also
ja.
Ich fand eben, da habe ich bestimmt eben schon gesagt, dass der hat ja so eine minimalistische Mimik, also die, der bewegt irgendwie keine Miene, wenn er
ja.
Nicht muss und ja, das, damit kann der Graham Greene, der den strampelnden Vogel spielt, perfekt arbeiten. Und das
ja.
Fand ich auch ganz, ganz toll. Ich habe aber nicht den, also ich wüsste nicht, wie man es noch hätte besser machen können. Also ich fand den, weil, wie willst du es machen? Also der ist ja nun derjenige, der praktisch von Anfang an, der offen ist
ja.
Und der Interesse zeigt und sozusagen Hoffnung auch hat, dass sich eine Beziehung entwickeln kann. Und das bewahrheitet sich ja auch. Also wie soll man dann noch mehr, wie soll er sich dann noch entwickeln, außer dass er sich sozusagen, dass er Freude empfindet darüber, dass es so kommt, wie er es sich erhofft hat. Und das passiert ja.
Ja, also ich dachte, so ein bisschen eine, also was den ganzen Film ja begleitet, ist die Gewissheit, wir haben hier sozusagen, wir sehen hier, was hätte sein können, aber was nicht passiert ist. Also die Wahrheit ist ja, was davor und danach passiert. Die US-Armee, die sind mit größter Brutalität ja. Vorgegangen und diese Kultur wurde zerstört.
Ja.
Und das ist ja was, was ihn anscheinend immer wieder bewegt. Und er ist sozusagen sicherlich sozusagen der mit der größten Vision. Er ist derjenige, der sozusagen versuchen soll, so ein bisschen Führung zu geben, spiritueller Leader. Und ihn bewegt es. Und sagen, vielleicht wird an seine Person zu sagen, diese Fragestellung noch mehr zu verhandeln, mehr ins Zentrum zu stellen. Weil das ist natürlich, was am Ende sehr weh tut, ist, der Film ist vorbei. Und
dann kommt der wenn man, Text, ne? Der,
ja, 13 Jahre später oder so.
Das ist so bitter, ja, es ist echt.
Ja.
Ja. Klar, vielleicht hast du recht. Gerade wo du beim Ende bist, da vielleicht noch eine Anekdote oder ein kurzer Einwurf.
Ja, du hast mir gesagt, du magst das Ende nicht, ne?
Ja, doch, ich finde, das Ende ist schon großartig inszeniert. Es ist nur sozusagen so tragisch. Also
ja.
Das schmerzt einfach, das zu sehen, diesen Abblendtext auch dann,
ja.
Der da kommt. Und ich wollte aber noch einen Schritt davor gehen. Also ich finde, das ist von dem sozusagen Regisseur, in diesem Fall also Costner, total genial gemacht, diese Schnittfolge, als die, also da sind die schon kurz vorm Ende, es wird immer hin und her geschnitten zwischen dem Winterlager, wo diese Abschiedsszenen sind, das sind ja ein paar, und ja. Dann ist ein harter Schnitt und dann kommen die Szenen, wo die Armee vorrückt. Wo ja. Dann irgendwie, dann sieht man die ist ja auch ganz klassisch, dass dann nur die Pferde gezeigt werden, wie die durch den Schnee ja, alles reiten.
Ganz also, tiefe Perspektive. Ja, so.
Ganz tief, genau. Und dann, wo die da einfach so praktisch alles platt machen. Ne? Mhm. Das ist, wie das so hin und her geschnitten ist, das erzeugt ja praktisch dieses oh Gott, da kommt was. Und beeilt euch mal ein bisschen so. Ne? Und das ist einfach super gut gemacht.
Ja.
Also das auch diese ja, fast Boshaftigkeit von diesem Offizier, der da sozusagen in charge ist und dafür sorgt, dass der jetzt gejagt wird.
Ja.
Das ist auch einfach schön, aber auch gleichzeitig grausam sozusagen inszeniert oder jedenfalls grausam mit anzusehen, weil man einfach weiß, der wird die jetzt jagen und wenn man dann eben weiß, da kommt gleich noch dieser Abblendtext und da steht 13 Jahre später ist es vorbei und die Kultur ist zerstört, ja, dann führt das dazu, dass man, wie ich, vielleicht zu der Erkenntnis kommt, dass man mag das Ende nicht. Ja. Ich weiß ja, was kommt. So, ne? Obwohl das absurd ist, ich habe es mir gestern auch wieder, ist es wieder mir aufgefallen, also in der Mitte des Films, wo irgendwie alles gut ist und es entwickelt sich eine Freundschaft und man denkt so, ach, eigentlich müsste man jetzt einfach ausmachen. Warum nicht einfach jetzt ausmachen? So, ja. Aber ich habe doch noch weiter geguckt, weil so ein bisschen ja, Spaß daran, also sich dann dahin zu entwickeln und auch dann vielleicht diese Abschiedsszenen zu sehen und damit zu leiden, habe ich ja auch. Insofern
ja.
Habe ich dann doch zu Ende geguckt.
Ganz kurze Anmerkung meinerseits, wenn ich so sehe, wie das Mikrofon ausschlägt. Im Hintergrund hört ihr die Töchter von Carsten, die müssen jetzt gerade ins Bett gehen. Aber niemand muss leiden für diesen Podcast. Aber in ein paar Jahren werden sie sich das anhören und sich daran freuen, dass ihre Stimmen verewigt wurden. aber ja, ihr könnt jetzt sozusagen dabei zuhören, wie sie gerade zu Bett gebracht werden. Ja. Die weitere Frage, so ein bisschen, die ich mir gestellt habe, ganz am Anfang sehen wir öfter diesen Wolf und daran sagen, wird sich dann auch sein Name dann gegeben, sagen, weil dann gibt es diese Szene, wo er so ein bisschen mit diesem Wolf spielt und deswegen ist er dann mit der mit dem Wolf tanzt. Ja. Was denkst du, soll dieser Wolf darstellen?
Ja, gute Frage. Ja, habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Ist eigentlich wirklich eine sehr gute Frage, denn irgendein Symbol ist das ja. Ist eigentlich, hilf mir mal schnell, bestimmt sagst du jetzt was, wo ich mir dann denke, stimmt, das ist total offensichtlich. Du hast dir doch bestimmt Gedanken gemacht.
Nee, ich hab keinen richtigen Schluss gefunden. Also die einzige Möglichkeit, die ich so ein bisschen gesehen habe, ist natürlich so ein Wolf. Das ist natürlich so der Vorfahr vom Hund und Rudeltier und da wird es gezähmt und da musst du ein bisschen. Aber das fand ich so ein bisschen, wenn natürlich sehr zynisch, diese Situation, auch die Situation entweder auf ihn oder auf den Stamm der Dakota da zu beziehen. Beides fände ich eigentlich nicht angemessen.
Vielleicht ist es auch gar nicht mit einem tieferen Sinn versehen. Also irgendwie, wir haben ja vorhin festgestellt, wenn man an so einen abgelegenen Posten geht, sollte man sich irgendwie eine Beschäftigung suchen, also ein Buch idealerweise dabei haben. Das hat er jetzt aber nicht. Ja. Und deswegen ist das einfach das Naheliegende für ihn, mit dem sozusagen zu arbeiten, was er hat. Und da kommt halt dieser Wolf und das ist dann sozusagen sein Freund. In anderen Filmen übernimmt eine ähnliche Funktion ein Volleyball oder so, weißt du, da gibt es auch diesen
einen Wilson.
Ja, genau. Und hier ist das ein Wolf. Ja, aber was der darüber hinaus verkörpert, habe ich mir ehrlich gesagt noch nie darüber Gedanken gemacht. Ja. Socke, auf Deutsch. In Englisch two socks, glaube ich, ne?
Genau. Tatsächlich waren es zwei Wölfe und den einen mussten sie dann immer anmalen, damit der auch so two socks hat.
Okay, ja, am Ende mussten sie auch leider dran. Achso, darf man das sagen? Ja, klar, wir spoilern hier die ganze Zeit. Also, am Ende muss er leider dran glauben.
Ja.
Übrigens, wir haben ja vorhin gesagt, das wäre auch noch interessanter, war noch ein interessanter Gedanke, der mir gestern gekommen ist, als ich es nochmal angesehen habe. Und wir sind eben ja auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es eigentlich das Fortschrittliche an diesem Film war, dass die Indianer nicht sozusagen so stereotyp dargestellt werden, wie sie früher dargestellt worden sind. Umgekehrt werden hier aber die Weißen eigentlich total stereotyp dargestellt.
Also, ja, aber das stimmt ja nicht für alle Indianer, ehrlich gesagt, weil ich muss sagen, die, wie sagt man auf Deutsch, Pawnee oder so, diese andere Stamm, der wird ja durchaus auch schon, also
da wird nicht erklärt, warum, wo kommt die Feindschaft her.
Also, nee, oder? Das wird nicht besonders, ich meine, und das war auch so ein Ding, wo ich dachte, also wahrscheinlich, aber das jetzt ist auch historisches Halbwissen, ne, dass diese Stämme sich auch, dass der Raum für die kleiner geworden ist, hängt ja wahrscheinlich auch damit zusammen, dass vom Westen Druck kommt und die ganzen Weißen das Land einnehmen und dann diese Räume sozusagen dann enger werden, ne? Und die Ressourcenknappheit, dass es plötzlich jetzt keine Büffel mehr gibt und viel weniger Büffel, die hängen ja mit großer Wahrscheinlichkeit auch damit zusammen, dass diese weißen Siedler da jetzt kommen und jagen. Also so ein bisschen Ressourcenknappheit, könnte wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte jetzt irgendwie mit Klimawandel erzählen oder so, die zu Konflikten führt, das gehört dazu, das wird aber nicht wird nicht angeschnitten oder so. Und da dachte ich so ein bisschen, eigentlich schade, dass es so, dass es dann doch, also auf der einen Seite sozusagen dieses Bild von den Indianern, mit dem wird besprochen, wie es so in den alten Western waren, einfach nur irgendwie barbarisch und brutal. Ja. Und so skalpieren und so weiter. Gleichzeitig gibt es ja dieses Stereotyp ja weiterhin halt nur in Figur von diesem anderen Stamm. Ne?
Ja, aber bei den weißen Soldaten, also abgesehen von der Anfangsszene, wo er sich sozusagen umbringen will, im Kampfgeschehen, da gibt es ja diesen einen Colonel oder so, der ihn dann da auffindet. Also der wird noch einigermaßen normal dargestellt und sein einer Kumpel, mit dem er da an der Front kurz vorher noch redet. Dann wird im Film sie, also wie heißt sie, steht mit Anna Faust. Hilf mir mal schnell, ich vergesse den Namen nämlich andauernd auf Deutsch.
Fist.
Ja, steht mit Anna Faust heißt sie doch auf Deutsch. Ja. Ne? Ja, Stands with a Fist, ja, genau. Sie ist sozusagen noch, finde ich, normal, vernünftig, irgendwie rational dargestellt. Und alle anderen Weißen, die ganzen anderen Soldaten, die sind ja entweder abgrundtief böse oder völlig dumm.
Ja.
Ne? Also das macht das natürlich einfach. Also das vereinfacht den Film ganz stark, weil so ist völlig klar, wie hier die Rollen verteilt sind im wahrsten Sinne, wen man böse finden muss und wen man eben gut finden muss. Ja. Also es ist natürlich auch sozusagen logisch aus wahrscheinlich dramaturgischen Gründen, aber es ist doch sehr, sehr stark vereinfacht.
Ja, ich denke, es ist...
Mir fällt gerade noch ein, an einer Stelle, es gibt von den Soldaten, die ihn gefangen nehmen, den einen, der ihn vernünftig behandelt. Der wird aber am Ende leider auch, ich weiß nicht, wer er heißt, also der hat nur
kurz... Dieser Rothaarige, der das Journal liest, oder?
Nee, der nicht, das ist der ja nicht, sondern so ein, der hat so ganz feine Gesichtszüge, der sagt,
ja,
ich weiß den Namen leider.
Ist auch ein Lieutenant oder sowas.
Ja, genau, der behandelt ihn, glaube ich, okay.
Er bringt ihn auch am Ende nicht um, ne? Also der ist ja der Einzige, der wahrscheinlich noch lebt, weil es dann er befreit wird. Da scheint er, dieser eine, noch zu leben. Und
okay, ach, das weiß ich gar nicht, ob da überhaupt irgendeiner übernimmt. Ich dachte, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass er der Erste ist, der dran glauben muss, aber vielleicht habe ich das auch übersehen.
Ja, also das ist ganz interessant. Ich finde so ein bisschen, ne, das ist auch das gleiche Problem vielleicht. Aber das ist vielleicht auch so ein Problem, das so ein Film schwer darstellen kann. Aber dadurch, dass auch John Dunbar ja sozusagen als nobler Barbar irgendwie dargestellt wird, das ist auch so ein Trope, ne? The Noble Savage, ja? Und dass er so dargestellt wird, kann man natürlich zu so einem Schluss kommen, Mensch, was wäre möglich, wenn sozusagen da nur gut entscheidende Menschen wären? Und das ist das Gleiche fürs Militär. Und was es natürlich so ein bisschen vernachlässigt, so eine Erzählweise, ist halt das ganze Systematische dahinter, ne? Und auch so wie systematisch danach die viele Repressionen erleiden mussten. Und das natürlich ein viel strukturelleres Problem ist, als nur, da waren es halt ein paar Leute, die waren nicht besonders nett.
Ja.
Das ist einfach zu kurz gefasst. Aber vielleicht kann ein Film das auch nicht bedienen. Ja. Ich dachte nur so ein bisschen, ich fand es einfach schade für einen großen Teil des Films, ist die größte Gefahr für die Indianer sind ja die Pony.
Ja.
Und erst am Ende wird sozusagen klar, das ist auch jetzt die weißen Soldaten.
Aber ist das wirklich so? Also, ich glaube, aus Sicht der, aus ihrer Sicht ist das zunächst die größte Gefahr, weil sie einfach gar nicht wissen, dass die eigentlich größte Gefahr natürlich die Weißen sind. Also, es scheint ja nur so, dass die. Mir ist aber noch aufgefallen, oder was heißt aufgefallen? Also, es ist jetzt auch irgendwie kein Hexenwerk, auf diesen Gedanken zu kommen, wie offenkundig eigentlich die Botschaft des Films eigentlich ist, denn die ist ja, seid offen, Leute.
Ja,
auf jeden Fall. Ist ja irgendwie immer noch aktuell, deswegen ist der Film auch immer noch so gut und so wahr. Ne? Wer sich irgendwie abschottet und wer keine Lust hat, auf andere zuzugehen, der ist ein armer Mensch.
Ja.
Und wer sich offen zeigt, der lernt tolle Menschen meistens kennen und tolle Dinge sozusagen lernt er oder sie kennen. Bereichert sein Leben und idealerweise auch das Leben anderer. Und das ist ja eigentlich die große Botschaft, die dahinter steht.
Ja.
Und das ist eine schöne Botschaft.
Das ist eine sehr schöne Botschaft. Was ich mich gefragt habe ein bisschen, warum entschließt er sich eigentlich am Ende, die zu verlassen? Das habe ich...
Das ist eigentlich nicht logisch. Nee. Weil damals, woher sollen die, also die werden ja weitersuchen nach dem Stamm, also
ja.
die wissen ja erst, dass er nicht mehr da ist, wenn sie den Stamm gefunden haben,
logischerweise. Ja, aber die werden ja wahrscheinlich nicht mit denen reden und sagen, so, habt ihr den noch?
Ja,
dann gehen wir weiter.
Ne? Ja, genau, also so. Richtig. Also das ist nicht logisch, das ist mir auch natürlich aufgefallen. Der wird ja auch nicht ins nächste Dorf jetzt reiten, zusammen mit seiner Frau, steht mit einer Faust. Und sagen, übrigens, ich bin nicht mehr mit dem Stamm zusammen, ihr braucht die jetzt nicht mehr suchen. Ja. So, ne? Und umgekehrt ist es genau, wie du gesagt hast, wenn die Armee, wenn die Soldaten den Stamm gefunden haben und er ist nicht da, dann werden die nicht sagen, ja, okay, tschüss. So, ne? Also das ist tatsächlich nicht logisch, das wäre nochmal fast ein Grund, alleine deswegen das Buch zu lesen, wie das da aufgelöst ist, weil das mir völlig unlogisch erscheint.
Ja. Ja, ich find's echt schade, weil, es macht keinen Sinn, vor allem auch, also für ihn ist ja klar, ne, er wurde ja schon mal komplett misshandelt von diesen Soldaten. Er hatte ja nicht die Chance gehabt, sich zu erklären. Er wurde ja nicht ernst genommen.
Ja, wobei, das finde ich auch, da habe ich ihn nicht richtig verstanden. Also warum macht er nicht auf Deutsch gesagt den Mund auf? Also warum in der Situation, als er gefangen genommen ist, hat er ja schon, ich meine, es hieß dann ja relativ schnell, egal was du sagst, die haben ja dann auch erkannt, wer er ist. Du bist... du wirst angeklagt wegen Hochverrats, dann wirst du halt gehängt.
Ja.
So, aber trotzdem wird es jedenfalls im Film nicht gezeigt, dass er versucht zu erklären, dass er versucht deutlich zu machen, was passiert ist. Und das ist mir, da nutzt er, glaube ich, auch nicht so seine Möglichkeiten, die er vielleicht hätte.
Ja.
Aber ich meine, die Frage ist, wäre es, wahrscheinlich hätte es eh nichts genützt, so, aber das hätte man, und na, bei all dem, was wir sozusagen fordern, was uns sozusagen fehlt, ja, muss man auch immer sagen, der Film ist jetzt schon 3 bis 4 Stunden lang, ne? Also, da kann man wahrscheinlich gar nicht alles einbringen.
Ja.
Aber, ja, genau.
Ja, aber es ist trotzdem, also, ich habe diesen Schritt nicht ganz verstanden, weil, also, das Einzige, was er sich ja vorstellen kann, ist, dass er plötzlich auf jemanden trifft, mit dem er ganz normal reden kann und seine Version der Dinge irgendwie darstellen kann und dann plötzlich dann sich eine Veränderung einstellt. Aber auch wie er sozusagen die Situation ja war, bevor er da hingeht, da wird ja auch schon über Indians gesprochen und so, muss ja doch eigentlich klar sein, dass es nicht realistisch ist. Also, dass er da jetzt einhändig da jetzt irgendwie, ja. Und in dem Sinne ist halt dann schon wieder so ein typisches White Savior Ding. Und da dachte ich mir so ein bisschen, das hat genau diese Schwäche, weil ich meine,
er... Du meinst es in der Endszene, also dass er dann geht und sagt, heldenartig, ich bin jetzt hier.
Ja, natürlich, das einerseits, aber natürlich generell ist es eine Schwäche, dass der Film aus seiner Perspektive erzählt wird, ist natürlich so generell ein bisschen, ne? Ich meine, man hat auch davor schon die Situation, die ich auch etwas unangenehm finde, wo sie gegen diesen anderen Stamm kämpfen und die große Lösung ist, er gibt jetzt den einen Waffen.
Ja.
Und ich dachte mir so, also ja, wir können natürlich jetzt uns entschließen, die Mörder zu ermorden, aber was sind wir dann, wenn wir die Mörder alle ermorden? Also ja, das ist, bleibt ein Dilemma und den Leuten alle Waffen zu geben, vor allem wenn man sich die Geschichte der Vereinigten Staaten anguckt, wie sich weiterentwickelt hat, scheint ja nicht das die Lösung zu sein, ja. Das wird aber in dem Film auch dann deutlich mit Filmmusik schon so untermauert, ne? Natürlich für diesen Stamm konnte das jetzt eine Verteidigung darstellen, aber hat natürlich trotzdem unendlich großes Leid und gebracht, ne?
Ja.
Für Menschheit als solches.
Ja.
Und das Ding ist jetzt so ein bisschen, also er ist in dieser Lage, er hat ja weiterhin die Privilegien als Weißer, dass er sozusagen die Möglichkeit hat, da Teil dieser Kultur zu sein. Weil ich frage mich auch, inwiefern kann man das und inwiefern sein Gehirn dazu nicht diese Verletzungen, diese ganzen Erfahrungen dazu. Und umgekehrt, nehmen wir mal Kicking Bird, hat ja nicht die Privilegien, umgekehrt die Erfahrung von ihm wahrzunehmen, weil er ja immer sozusagen Indianer bleibt. Er kann ja dem nicht sich entziehen. Und das ist halt so ein Ding, ne? Also für Dances with Wolves oder für der mit dem Wolf tanzt, ist es halt eine Entscheidung. Und umgekehrt ist es keine Entscheidung.
Ja, naja, stimmt. Aber ich muss noch ein bisschen darauf rumkauen, ob ich tatsächlich finde, dass das jetzt ein Malus ist, dass die Story aus seinem Blickwinkel erzählt wird. Ich habe noch, wäre vielleicht tatsächlich interessant gewesen, die Story aus, zum Beispiel aus der Perspektive von Wind in His Hair oder so, ne? Kicking Bird.
Wind in His Hair, also ich würde wirklich diesen Film aus der Perspektive von Wind in His Hair fände ich. Also ich würde diesen Film, genau die gleiche Geschichte aus seiner Perspektive, ich würde sofort sagen,
können wir doch
take
jetzt machen,
my money, ich gehe ins Kino.
Ja, aber vor allem den Film können wir doch jetzt drehen. Also der Film ist jetzt, 30 Jahre alt, 32 Jahre ja, alt. Wir haben ja gesehen mit Avatar, dieselbe Story funktioniert nochmal. Also könnten wir doch dasselbe einfach nochmal machen, aber jetzt aus der Sicht.
Finde ich gut. Wie oft gibt es die Geschichte der Heldenreise in Star Wars und so weiter in verschiedenen Versionen? Also können wir eigentlich, finde ich eine gute Idee.
Ja. Müssen wir ein Buch schreiben und dann ein Drehbuch vielleicht einfach auch nur und dann
also,
noch in eine andere Zeit adaptieren und dann können wir das Ganze nochmal verkaufen.
Ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen mit versucht, so ein bisschen auseinander zu setzen. Es ist so, dass die viele von denen, die beteiligt waren im Film, waren echt sehr positiv überrascht. Also er hat ja sozusagen zu der Premiere hat er alle möglichen Science-Maskenbilder, Mitnerinnen und so weiter, hat er alle eingeladen. Und er hat ja ganz viel darauf geachtet, Sprachberater und so weiter, dass er da die Kompetenz hat, dass es akkurat dargestellt wird.
Ja.
Und die Leute sind, ich habe da so einen alten Text gelesen von 1991, wie die halt alle sehr skeptisch waren. Aber dann, weil es einfach so oft passiert ist, dass also es schon viele Versuche gab, wo es sozusagen tatsächlich Darsteller benutzt wurden, aus den Communities, Sprachberater und so eingesetzt wurden, aber dann letztlich im Schnittraum, in der Endbearbeitung sozusagen alles wieder über den Haufen geworfen wurde. Und die waren echt sehr positiv überrascht. Also
okay.
Das muss man sozusagen natürlich lassen, ne, bei aller Kritik, die dann vielleicht manchmal angebracht ist, die Leute, die mitgewirkt haben, die betroffen sind, da wurde der Film sehr positiv aufgefasst. Und es gab dann auch verschiedene Radio-Werbeschalten und so in den verschiedenen Sprachen und so. Und das fand ich eigentlich, finde ich. Und ich habe auch dieses Zitat aufgeschrieben, der Film erinnert so ein bisschen daran, was hätte sein können. Und das ist ja so ein bisschen, was ich auch gesagt habe, ne? Was einem so ein bisschen daran natürlich irgendwie so wehtut, ist, wenn man so merkt, okay, das wäre noch viel mehr möglich gewesen, ne?
Ja.
Ja, ich habe aber auch gleichzeitig, ich habe da noch mal ein bisschen weiter geguckt und da gab es auch so eine Wissenschaftlerin, Elizabeth Cook Lynn, hört sich jetzt aber auch nicht nach einem Lakota-Namen, ehrlich gesagt, die hat was ähnlich gesagt wie ich vorhin, ne? Dass so im Prinzip, die auf der einen Seite sagen, total froh ist, dass dieser Film Teil der Popkultur geworden ist, auf der anderen Seite, aber gleichzeitig so ein bisschen zum Vorschein kommt, dass es natürlich schwierig ist, wenn man den amerikanischen Kolonialismus so ein bisschen durch dieses Individuum sieht und sich dadurch halt der Eindruck erwecken kann, so ein bisschen, dass sozusagen anderes möglich gewesen wäre. Und man versucht, sagen, nicht den ganzen Kontext mit den schlimmen politischen Maßnahmen gegen Indianer davor und danach halt, die nicht berücksichtigt werden.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Dieser Grundgedanke, was wäre, wenn und was hätte vor allem, was könnte sein, wenn Menschen, weiß ich nicht, wenn Menschen nicht so wären, wie sie sind. Keine Ahnung, was ist, also wie geht der Satz weiter? Ja, dann, das ist ja nun leider so, das zeigen uns ja die jüngsten Ereignisse sozusagen geopolitischer Art. Das sind jetzt keine Themen, die irgendwie im Alter, nur in zurückliegenden Zeiten passiert sind, dass Menschen aufeinander schießen wegen irgendwelchen Besitzansprüchen, sondern das findet ja vor unserer Haustür auf Deutsch gesagt auch gerade statt. Es ist ich weiß nicht mehr, wie der Satz angefangen hat, aber es ist in der Tat, es kommt irgendwie darauf hinaus, dass man zu dem Dreh kommt, was wäre, wenn und was hätte sein können. Das ist, glaube ich, so der Hauptdreh des Films. Oder einer der Drehs.
Ja. Gut, dann muss ich auf jeden Fall mal ein großes Dankeschön sagen, weil ohne dich hätte ich diesen Film wahrscheinlich nicht geguckt. Ich glaube tatsächlich, du hast zum ersten Mal das auch erwähnt, nach der Aufnahme beim letzten Mal, dass du darüber gerne mal sprechen würdest. Und dann waren wir immer wieder mal im Kontakt. Und dann, ja, jetzt endlich war es soweit. Und es kam zu dieser Filmclub-Folge. Und ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Stück Filmgeschichte.
Ja, absolut. Ich bedanke mich auch und kann den Film, wie man, glaube ich, unschwer erkennen kann, allen nur empfehlen. Ist ein Klassiker und habe natürlich also die Aufnahme auch nochmal zum Anlass genommen, den nochmal zu gucken. Ich habe ihn in den letzten Jahren immer mal wieder angesehen und werde es, glaube ich, auch weiterhin so halten. Also alleine wie gesagt, diese Aufnahmen, diese Prärieaufnahmen im Zusammenhang mit der Filmmusik, die rechtfertigen das eigentlich, das immer wieder anzugucken. Also manchmal höre ich auch nur die, ach, dafür könnte ein Satz vielleicht noch dazu, also generell ja, zu der Filmmusik. Ich interessiere mich auch dafür, wie sowas eigentlich entsteht, und ich stelle mir immer vor, also die Komponisten, die die Filmmusik machen, die bekommen ja den Film logischerweise noch ohne Filmmusik, ist ja klar. Also ja. Und dann müssen die auf die Eindrücke dieses Films, ich weiß nicht, ob das praktisch passiert, wenn der Film fertig ist, oder ob das auch schon parallel passiert, wahrscheinlich ja. Sonst wird es ja alles zeitlich nicht hinhauen, aber die bekommen also ein Produkt noch ohne Musik und müssen ja irgendwie das Gefühl dieses Films in ihre Musik reinbekommen. Ne? Ja. Und das hat jetzt hier der Komponist, ich suche gerade noch nach dem Namen, das ist ein relativ bekannter Komponist, ich weiß nicht, hast du Komponist
das? Nee, der hat nicht aufgeschrieben.
Der hat das so genial gemacht, also dieses Main Theme sozusagen von dem, diese John Dunbar Theme, ich weiß nicht genau, so die immer wieder kommt, auch am Ende, und die immer wieder auch aufgegriffen wird, die verkörpert das einfach perfekt. Also wenn ich die höre, dann sehe ich geradezu diese Landschaften so direkt vor mir. Da muss ich noch nicht mal wirklich irgendwas sehen. Da kann ich auch die Augen zu haben.
Ja.
Und da hat also der, wenn das ein Komponist hinbekommt, dass das funktioniert, dann hat er, glaube ich, alles richtig gemacht. Und das ist hier der Fall. Also da sind irgendwie Streicher dabei, die irgendwie toll, toll arrangiert sind. Und dann, ja, also die Filmmusik ist auch ein ganz großes Plus.
Auf jeden Fall. Ich meine, gerade auch mit diesen endlosen Landschaften, ich muss sagen, das Interessante war, ich hatte den Film jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich bin eigentlich sehr sicher, dass ich ihn schon auch schon gesehen hatte oder dass ich Filmmusik gehört habe, weil ich direkt so, wenn man dann da ist und man hat diese, ist in dieser Welt, das hat mich so total bekannt irgendwie angefühlt. Ich dachte sozusagen, das muss so sein. Mm. Und das gehört aber, glaube ich, einfach dieses Gefühl, weil die Landschaft gibt eigentlich so viel nicht her. Ne? Du hast einfach nur diese Täler, ja, und diese Hügel. Ja, irgendwie schon.
Aber ich glaube, was das so toll macht, John Barry heißt der Schauspieler, der Komponist,
ja.
Was sozusagen diesen Gedanken so, oder dieses, also, ja, man muss fast sagen, man hat fast Fernweh. Eigentlich will man in den Flieger steigen und da auch hinfliegen, ja, wo das aufgenommen ist. Warum ist das so? Weil eigentlich ist die Landschaft an sich nicht so spektakulär, weil es ist ja nicht viel da, aber alleine, dass der Blick sozusagen so weit laufen kann, ohne dass er an irgendeiner Hauswand oder irgendwas hängen bleibt, sondern das ist ja wirklich unendliche Weiten im wahrsten Sinne des Wortes. Das verkörpert diese Musik einfach und dieses Bild eben auch und dieses ganze Setting da, und deswegen passt das einfach so gut zusammen und ja, weckt irgendwie vielleicht dieses Gefühl, dass es weckt, was du eben beschrieben hast. Ja, also das wollte ich jedenfalls nochmal sagen, diese Filmmusik von John Barry finde ich ganz, ganz toll. Er war ja auch, glaube ich, sehr erfolgreich und ist auch unverwechselbar verbunden mit diesem Film, kann man immer wieder anhören und an diesen Film denken.
Ja. Und dann verabschieden wir uns mit der Musik von Mama Magnet. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank und auf bald.